Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Dr. Caroline Biolon im Gespräch mit Professor Joachim Göke zum Thema Behandlungsoptionen des Karpaltunnelsyndroms. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant. Schön, dass ihr heute zuhört. Ich bin Caroline Biolon und ich freue mich, dass heute der Professor Joachim Göke bei uns zu Gast ist und ich mit ihm über das Karpaltunnelsyndrom sprechen darf. Hallo lieber Joachim, schön, dass du da bist.
Hallo Caroline, freue mich auch, dass ich mitmachen darf.
Ich wollte dich bitten, ob du vielleicht selber ein paar Worte sagen möchtest für die Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht kennen, weil du bist ja das erste Mal zu Gast heute bei Klinisch Relevant.
Ja, gerne. Also begonnen habe ich mit der Chirurgie an der Uniklinik Ulm 2002. Da bin ich dann auf 15 Jahre gewesen. Habe die Ausbildung zum Orthopäden, Unfallchirurgen, plastischen Chirurgen, Handchirurg gemacht. Und dann konnte ich 2018 nicht der Verlockung widerstehen, nach Kirchheim zu wechseln. Bin seither im MVZ dort und auch sehr glücklich. Mittlerweile auch 7 Jahre. Darüber habe ich dich dann kennengelernt und deshalb darf ich heute mit dir darüber sprechen.
Super. Ja, das ist natürlich ein großes Glück. Nicht nur für Kirchheim. Und ich nehme an, es ist auch für dich, die Arbeitsbedingungen sind wahrscheinlich in der Praxis andere, wahrscheinlich nicht immer nur leichter, aber doch andere als in der Uniklinik.
Komplett anders. Also sicherlich können einige von der Uni das nicht das Tempo gehen von so einer Praxis, aber es ermöglicht einem halt auch Freiheiten. Man kann selber entscheiden über sein Glück und wie man seinen Tag gestalten möchte. Und deshalb kann ich es jedem nur empfehlen, aber er muss genau abwägen.
Cool. Lieber Joachim, das Karpaltunnelsyndrom ist ja was ziemlich Häufiges. Und trotzdem ist ja so die Erfahrung, dass gerade die häufigen Sachen, von denen wir so denken, ja, hat man, lässt man messen, lässt man operieren oder auch nicht, dann vielleicht doch noch mal eine genauere Betrachtung verdienen. Wie ist denn das? Welche Patienten begegnen dir da so?
Kann ich damit
wie geht
eine
dir
Anekdote davor? Starten? Eine gute Freundin und Kommilitonin von mir, mit der ich studiert habe, ist Neurologin und die ist selber, glaube ich, fast 6 Jahre um ihr Karpaltunnelsyndrom mit ausgeprägten Symptomen rumgeschlichen. Und hat die Operation vermieden, weil sie Sorge hatte, weil sie viele Patienten gesehen hat anscheinend, die sich haben operieren lassen und danach nicht glücklich waren. Und ich denke, heute behandeln wir das Karpaltunnel, wenn ich es von der operativen Seite sehe, halt doch nochmal anders wie zu Beginn meiner Zeit. Und wir sind uns heute einfach bewusster, dass es ein Teamwork ist aus Chirurg, Patient und wenn von Nöten auch Physiotherapeuten. Das Karpaltunnelsyndrom, eigentlich braucht man ja den Neurologen nicht an Bord. Man braucht nicht unbedingt die Nervenleitgeschwindigkeitsmessung, um das zu verifizieren. Ist auch von Leitlinien nicht gefordert. Also du kannst ein Karpaltunnelsyndrom, wenn die Symptomatik stimmt, mit den entsprechenden Beschwerden operieren. Aber ich schicke eigentlich jeden Patienten zum Neurologen.
Okay.
Und lass das nochmal messen. Und das ist auch für den Patienten, finde ich, gut, weil er kann anhand der Werte sieht er tatsächlich, dass ich vergleiche es immer mit dem Stau auf der Autobahn für die Patienten, sie sehen tatsächlich, dass der Nerv abgedrückt wird oder der Stau nicht oben im Norden an der Halswirbelsäule auf der Autobahn A1 ist, sondern unten im Süden auf der A8 am Handgelenk. Okay. Und dann sind die auch beruhigt vor der Operation und gehen entspannter da rein.
Mhm.
dann ist immer die Frage von den Patienten, wann lasse ich das Carpaltunnel-Syndrom operieren? Und oftmals lege ich die Entscheidung in die Hand des Patienten. Ich mache den Patienten selber nur Druck und dränge sie zur Operation, wenn sie dauerhaften Pelzigkeitsgefühl haben.
Okay. Also,
weil das ist dann ja die Situation, wo wir uns Sorgen machen, dass der Nerv einen dauerhaften Druck abkriegt, also dass der abgeschnürt wird, ähnlich wie die Luft am Hals, und dass das halt zu irreparablen Schäden am Nerv führt. Mhm. Und dann müssen wir schnell reagieren. Ja. Aber ich würde sagen, weit über 90% der Patienten kommen ja zu mir und beschreiben intermittierend, das heißt vorübergehend, nur das Pelzigkeitsgefühl. Mhm. Meistens nachts oder beim Fahrradfahren. Und dann entscheidet so ein bisschen die Beschwerdesymptomatik, wie es den Alltag des Patienten einschränkt oder die Nachtruhe, ob man es nun operieren muss oder nicht.
Also was ja so eine ganz häufige Frage auch so bei mir in der Allgemeinarztpraxis ist, ist diese Frage, was kann ich denn tun oder wie kann ich das denn verzögern oder... Oft sind dann so Fragen, kann ich mir das rausmassieren oder so?
Ja. Also, dass man es rausmassieren kann, habe ich selten gehört, aber auch schon, dass die Leute, ich bin zu meinem Physio und der hat mir das rausmassiert, aber das halte ich für ein Kolibri, dass das möglich ist. Was man tatsächlich machen kann, ist natürlich mit einer Nachtlagerungsschiene arbeiten, wenn tatsächlich die Beschwerden nachts führend sind. Aber da ist ja natürlich auch die Frage, dass ja oftmals nicht zurückgeht, ob man tatsächlich die nächsten 40 Jahre mit einer Schiene schlafen möchte. Mhm. Und man kann natürlich das Problem, also um von der Anatomie nochmal kurz ranzugehen, das Carpaltunnel bleibt gleich und der Nerv bleibt gleich. Was sich in dem Tunnel verändert und die Problematik macht, sind die neuen Beugesehnen, die da auch durchziehen, die von Schleimhaut umgeben sind. Und deren Schleimhaut schwillt an und ist eine Entzündungsreaktion. Und natürlich kannst du auch probieren, statt den Tunnel zu spalten und das Volumen zu erhöhen und damit den Nerv zu entlasten, einfach probieren, die Schwellung der Sehnen zurückzudrängen. Und das kannst du natürlich darüber erreichen, dass dass du entzündungshemmende Schmerzmittel oral gibst. Ich finde Diclofenac persönlich viel besser entzündungshemmend, auch mal wie das Ibuprofen, und dann das mal über 2-3 Wochen geben. Oder aber, das macht der konservative Orthopäde bei uns im Haus auch häufig, dass der ein Carpaltunnel anspritzt mit dem Cortison, mhm, und darüber probiert, die Entzündung zurückzudrängen. Das sage ich den Patienten auch, wenn sie zu mir kommen, und stelle ihnen das frei, das nochmal zu probieren.
Und wie ist das mit Infektiosität und so?
Mit
dem Cortison dort reingespritzt?
Ja, sicher muss der sauber arbeiten, aber ich selber spritze das Carpaltunnel ungern an. Ich denke eher an Nervenverletzungen, wenn du dann da doch mit der Spritze rankommst. Und das habe ich aus ein oder andere Mal gesehen, Gott sei Dank nur temporäre Schäden. Aber ich denke, wenn du dann invasiv, und das ist ja auch eine unangenehme Prozedur, ich sage den Leuten, mein Vorgehen ist, die können die Schiene probieren und die oralen Antiphlogistika. Mhm. Und wenn es dann ans Invasive geht, ja, dann mache ich den kleinen Schnitt. Also ich selber arbeite mit einem Schnitt von 1,5-2 Zentimeter. Und es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig. Und dann sage ich, ey, wenn man so weit geht, dann doch lieber die Operation. Mhm.
Ja. Wie alt sind so die Patienten, die damit überwiegend zu dir kommen?
Ganz, ganz unterschiedlich. Ja. Aber natürlich die meisten sind so in meinem Alter auswärts. Also,
so 30.
50, schön wär's. Schön, danke sehr. Gott sei Dank sehen die Leute nicht, wie schrumpelig ich aussehe.
Quatsch.
Aber ich sehe natürlich auch, und es ist schön, dass du das ansprichst mit dem Alter, ich sehe natürlich auch jüngere Leute, und da sehe ich vor allem jüngere Frauen. Und da sehe ich die gerne auch mal nach einer Schwangerschaft. Und denen sage ich natürlich ganz klar, wenn die Probleme haben, dann rate ich denen nicht zur Operation. Weil die haben natürlich eine temporäre Gewebsschwellung nach der Schwangerschaft und die geht natürlich wieder zurück. Und dann behandelst du die Patientin mit einer Schiene und dann geht die Beschwerdesymptomatik oftmals oder in der Regel von ganz alleine wieder zurück.
Von welchen Zeiträumen sprechen wir da? Wo du sagen würdest, so lange sollte man die Schiene tragen, bis
also
man
nach einer Schwangerschaft auf jeden Fall ein Jahr oder anderthalb Jahre. Der Zeitraum würde ich auf jeden Fall nach einer Schwangerschaft geben, wenn jetzt nicht die Beschwerden erdrückend sind, ehe man operiert.
Genau. Und sonst jetzt so bei nicht frisch schwanger gewesenen, wie lange würdest du da sagen, ist das gut zu probieren,
bis man dann... Da jetzt immer wieder beim Leidensdruck des Patienten und wenn ich jetzt nicht so ein auslösendes Moment, so ein temporäres wie eine Schwangerschaft habe, dann sage ich den Patienten tatsächlich, sie entscheiden, wann wir operieren müssen. Und natürlich müssen wir in der heutigen Zeit auch berücksichtigen, dass die Operateure ziemlich ausgelastet sind. Und dann muss man denen dazu sagen, als Operateur, was bei einem selber die Wartezeiten sind, bis man einen OP-Termin kriegt. Und das ist auch für den Patienten wichtig, weil ich es dann immer wieder hatte, dass die Leute gesagt haben, okay, ich probiere es nochmal mit der Schiene, oralen Antiphlogistika oder whatever. Und dann kamen sie aber und haben gesagt, ich halte es nicht mehr aus, jetzt müssen wir operieren. Und jetzt geht halt oftmals leider wegen der Patienten.
Schwierig.
Ja.
Mhm.
Schwer, genau. Und wir müssen ja, und die Leute denken dann, aber wir müssen ja jedem gerecht werden. Und mir ist wirklich das Allerwichtigste, so, das kennst du ja auch, wie es in der Sprechstunde manchmal stürmisch ist. Du hast dir es ja bewusst auch, dass du dir Zeit nehmen kannst in der Sprechstunde, aber bei uns ist es sehr stürmisch manchmal. Aber im OP will ich auch die Ruhe haben, alle Zeit der Welt, um die Patienten gut behandeln zu können. Und das macht schwer. Man kann nicht noch mehr komprimieren.
Nö, klar. Ja. Und wie ist das? Ist es so, dass deiner Meinung nach auch wirklich jedes CTS in die Hand von einem Handchirurgen gehört? Oder?
Nö, gar nicht.
Das nicht?
Gar nicht. Also ich glaube, du musst, das ist auch gut, dass du das, du musst natürlich ein paar, ich sage den Patienten immer, wir kochen alle nur mit Wasser und man muss es unter bestmöglichen Bedingungen operieren und nach allen Regeln der Kunst. Und das heißt für mich, dass du gute Sichtbedingungen hast. Also entweder musst du dir das Blut aus dem Arm auswickeln können oder das neuere Verfahren, was viele auch machen, um nicht mit dem Anästhesisten zusammenarbeiten zu müssen, der dir eine Plexusanästhesie am Arm macht, machen ja manche die Wide-Awake-Anästhesie lokal vor Ort, dass sie das lokale Betäubungsmittel mit dem Adrenalin kombinieren, um die kleinen Gefäße abzudrücken oder dass die sich komprimieren durch das Adrenalin. Und dadurch haben sie dann die guten Sichtbedingungen. Das ist wichtig. Meines Erachtens gehört eine Lupenbrille dazu. Damit sollte jemand arbeiten, um die Feinstrukturen gut zu sehen. Aber ansonsten kann das ein versierter Chirurg natürlich machen. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist jetzt ja vom Schwierigkeitsgrad auch nicht die schwierigste Operation, aber man muss sie halt sorgsam betreiben.
Mhm.
Und wir hatten ja eingangs schon mal so ein bisschen vorher geplaudert und da hatten wir ja schon mal angerissen, die Operation ist ja das eine, aber natürlich ist die Weiterbetreuung des Patienten das andere. Und für den Patienten ist es natürlich ganz wichtig, dass er weiß, was kommt danach auf mich zu. Also, dass er für 14 Tage Fäden drin hat, so lange darf kein Wasser hinkommen. Da hat ich habe meinen alten Hausarzt operiert und der hat dann natürlich, der arbeitet, praktiziert immer noch. Und du kannst dir vorstellen, bei meinem Alter, welches Alter der hat, aber ein taffer Typ. Und der hat sich dann Duschpflaster draufgeklebt und gearbeitet. Und das hat er natürlich als alter Schwager auch nicht gewechselt. Und dann hat es natürlich zu Fadeninfekten, so leichten, geführt. Und das muss man den Leuten halt sagen, kein Wasser hinkommen lassen. Und wenn die Fäden dann raus sind nach den 14 Tagen, dann ist es ja ganz wichtig, dass du bewusst Wasser hinkommen lässt, im Zuge der Narbenpflege, bei Handbädern, Massieren, Eincremen. Und wenn ich das dann den Patienten auch nicht zutraue, weil sie zu alt sind und vor allem das Alter, dann schreibe ich denen Physiotherapie auf. Und dann kann tatsächlich ein Physiotherapeut denen bei der Narbenpflege helfen, weil du gehst ja schon so 1,5 Zentimeter durch die verschiedenen Gewebsschichten durch. Und die Narben sind unsere Freunde, weil die verschließen unten. Aber die Narben sind leider auch strohblöd. Die verkleben alles miteinander. Die unterscheiden ja nicht zwischen dem Gewebe.
Ja.
Und Gott sei Dank haben wir da jetzt nicht Kleidschichten, die weiter distal an der Hand, wenn wir jetzt ein Dubitor operieren würden. Aber trotzdem macht es dem Patienten lokal Probleme. Mhm. Und du kannst den, wenn ich zu viel auf einmal rede, sag's mir, gell?
Nein, das ist fantastisch.
Nein, aber du kannst den Patienten in der Regel mit auf den Weg geben, dass sie nach den 2 Wochen, so über 4, 6 Wochen, eine Narbenpflege machen müssen. Und dann sind sie wieder happy nach dem Zeitraum. Aber ich sage Ihnen natürlich, von der Aktivität her, können sie nach einer Woche eine Einkaufstüte tragen, können am Abend der Operation natürlich die Hand als Beihand benutzen. Sie können auch eine Zahnbürste, Messer, Gabel halten, aber da müssen sie keine Angst vor haben. Und nach dem Fadenzug, da können sie wieder im Handstand gehen, aber möchten das nicht.
Aber direkt, also wirklich nach Fadenzug, oder lässt du dann schon noch 1-2 Tage warten, dass
ja,
sozusagen
sicher,
diese letzte Wunde sich halt?
Genau.
Auch jetzt wegen Physiotherapie oder so, also da würde man trotzdem noch so 2-3 Tage
man,
warten.
Genau. Aber dann ist es auch wirklich wichtig, dass die Narbenpflege erfolgt, weil keiner will in der proximalen Hohlhand, wo du dich immer am Lenker abstützt, beim Fahrradfahren oder so, will da eine verhärtete Narbe haben. Und die lokalen Beschwerden durch den Narbendruck, gerade bei aktiveren Leuten, das ist, was ich häufiger sehe. Und ich sage den Leuten in der Regel, nach 6, 8 Wochen sind sie happy, aber ich hatte auch schon Leute, die nach 4 Monaten immer noch gesagt haben, Mensch, die Narbe tut mir aber noch weh. Aber denen kann man wirklich mit auf den Weg geben. Bleiben Sie an der Narbenpflege dran. Wir wissen ja, unsere Narben verändern sich 1 Jahr lang. Kann man die gut beeinflussen zum Positiven, wenn man was macht, zum Negativen, wenn man nichts macht. Und wenn die Leute dann dranbleiben an der Narbenpflege, dann habe ich eigentlich nie dauerhaft Probleme gesehen.
Und was bedeutet das praktisch? Was tun die dann und wie oft und mit was?
Ja, ich sage, seit Beginn meiner Tage sage ich in lauwarmem Kamillentee baden. Kamille beruhigt das Gewebe so. Dann sagt der andere, ich will aber gerne in Olivenöl baden. Dann verbiete ich das ihm auch nicht. Gell? Und dann sage ich so, im Schnitt sollen sie 3-mal am Tag 10 Minuten ein Handbad machen, da drin auch die Finger durchbewegen. Weil, was man schon ein bisschen sieht, die Schonhaltung unserer Hand ist ja so eine leichte Beugung. Das kennt ja jeder, wenn man entspannt ist, sind die Finger leicht gebeugt. Und wenn die Leute dann bewusst mal durchstrecken, dann verspüren sie schon so ein Ziehen entlang der Beugesehnen. Und das gebe ich den Leuten aber auch von Beginn an mit auf den Weg. Am ersten Postoptag sage ich denen, strecken sie bewusst die Finger mal durch. Das Beugen zum V-Schluss ist eigentlich nie das Problem, das Strecken. Und das heißt, nach 2 Wochen das Handbad für die Narbenpflege, das benutzen die auch als Bewegungsbad. Mhm. Und nach den 10 Minuten Baden, dann sollen sie nochmal 5 bis 10 Minuten die Narbe massieren. Und da ist es auch wirklich auch wichtig, den Patienten mit auf den Weg zu geben, dass sie direkt massieren, wenn die Hand schön trocken ist, nicht mit einer Creme drauf. Mhm. Weil manche Therapeuten sagen Leuten nach wie vor, macht eine Creme drauf, massiert dann, aber dann rutscht man ja nur auf dieser Schmierseife an der Oberfläche rum. Das bringt für die tiefen Narbenschichten, ich habe ja gesagt, 1,5 Zentimeter geht man in die Tiefe, da bringt es überhaupt nichts, sondern du willst ja aber gerade die Schichten erreichen und deshalb musst du mit dem Daumen, du massierst in der Regel mit dem Daumen, musst ja einen Kontakt mit der Haut aufbauen und über Scherbewegungen das Gewebe richtig zur Seite verziehen, um diese Narbenstränge in die Tiefe zu lösen. Und wenn sie das zeige ich denen auch, wenn sie bei mir sind. Und wenn sie das dann machen, kriegen die schön weiche Narben. Im Anschluss natürlich eine Creme drauf machen. Und da fragen sie auch gerne, welche Creme. Und ich glaube, ich sage dann oft bei Pantheen Wundbalsam, weil man damit nichts falsch machen kann. Aber du kannst eigentlich jede Creme verwenden. Es kommt nicht so auf die Art der Creme an. Es gibt ja auch ganz teure spezielle Narbengels. Ich glaube, das ist nicht kriegsentscheidend. Ja.
Okay. Klasse, weil das, also ich finde, das sind so ganz Fragen, die mir auch ganz, ganz oft begegnen und wo viel so unterschiedliche Ideen unterwegs sind, sage ich mal. Aber das ist sehr hilfreich, dass du das nochmal so zusammengefasst hast. Danke.
Ja, das ist auch der Unterschied zu früher, gell? Früher haben wir die einfach operiert, haben gesagt, gehen Sie dann zum Hausarzt, lassen die Fäden ziehen und dann ist alles okay. Also um die letzten 10 Minuten nochmal zusammenzufassen.
Ja. Ja, ja, und du, also, aber das heißt, du siehst die am Tag 1 post-op und du siehst die dann auch nach den 14 Tagen nochmal zum Fadenzug und zur Nachkontrolle sozusagen?
Genau.
Okay.
Also dann werden zumindest, biete ich Ihnen an, dass Sie zu uns zum Fädenziehen kommen können und dann biete ich Ihnen an, dass Sie dann nach 5 Wochen nochmal zu mir kommen können. Und die Verbandswechsel dazwischen lege ich eigentlich mittlerweile immer in die Hände des Patienten, weil ich ja auch weiß, wie die Hausärzte ausgelastet sind und dass die dann nicht, manche Chirurgen haben ja die Vorstellung, die Patienten dann jeden zweiten Tag zum Hausarzt zu schicken, zum Verbandswechsel, das ist ja unmöglich, gell? Und das ist auch nicht nötig, weil wenn die Narbe schön aussieht und wenn du das sauber operierst, ist die eigentlich am ersten Postoptag reizlos trocken und dann sagen Patienten, genau so soll sie die nächsten Tage aussehen, ist irgendwas anders, dann sollen sie sofort zu mir kommen. Also, nicht
also wenn was schief geht, müssen sie ja eigentlich sowieso zu dir dann nochmal kommen.
Genau,
ne? Das heißt,
genau. Dass sie nicht dann die Ehrenrunde über ihren Hausarzt gehen und er kann ja, was soll er sagen? Also das ist ja immer das Problem, das gehört in die Hände von dem, der es gemacht hat. Gell?
Klasse.
Ja.
Dafür Da spricht natürlich meine Allgemeinärztin-Seele da sehr.
Denke ich mir. Ich denke jetzt nur einen minimalen Anteil der Medizin haben und dann muss ich mich gefälligst um den minimalen Anteil auch kümmern. Gell? Ich habe neulich einen Kollegen getroffen, der war auch ein ganz geschätzter Chirurg, aber der ist dann jetzt in die Allgemeinmedizin gewechselt und Chapeau, was ihr da alles macht. Der hat mir mal ein abendfüllendes Programm, war das, was er mir erzählt hat, was er jetzt alles darüber hinaus tun muss.
Ja, aber trotzdem ist es ja auch ein Stück weit natürlich ja immer so die Frage der Kapazität der Facharzttermine, dass natürlich auch diese Ressource Spezialist, Handchirurg wie du, das ist ja dann auch wieder was, wo man natürlich guckt, dass da dann eben möglichst viele auch hin können. Aber irgendwo die Balance dazwischen...
Aber deshalb kann man auch die Leute in der Eigenverantwortung nehmen und ich mache auch echt größere Operationen und auch da lasse ich die Verbandswechsel oft innerhalb der Familie machen. Dann kommt oftmals jemand mit und dann zeigen wir dem, wie er den Verband anlegen muss und dann schreiben wir das Verbandsmaterial denen auf und dann können die tatsächlich die Verbände zu Hause machen und es kann ja zumindest jemand beurteilen, ob was gleich aussieht, wie er es gesehen hat, oder anders. Gell? Und
klar.
Ich gebe dem natürlich Entzündungszeichen mit an die Hand. Und damit bin ich bisher gut gefahren, hatte keine Probleme. Und ich denke, da müssen wir unser System auch über das entlasten. Gell?
Ja, und es stärkt ja auch die Eigenverantwortung des Patienten und es gibt ihm auch mehr Bezug zu dem, was mit seinem eigenen Körper passiert. Und letztlich gerade in Zeiten von Ressourcenknappheit ist es ja auch da so, es ist ja tatsächlich jetzt nicht so wahnsinnig kompliziert. Das kann man dann ja auch lernen.
Und ist auch eine Win-Win-Situation. Also manche Patienten sind dann ja auch happy. Ah, kann ich selber machen, muss ich nicht zu
Ja, muss ich nicht kommen, gehen. Muss ich nicht warten, muss ich nicht da. Das, na klar.
Genau. Mhm.
Ja.
Genau.
Super. Ja, vielen herzlichen Dank. Hast du das Gefühl, wir haben alles oder fällt dir noch was ein, was wir noch unbedingt ergänzen sollten?
Nein, ich denke, man muss das Karpaltunnel nicht in die Länge ziehen. Gerne nochmal ein anderes Thema. Aber das Karpaltunnel, die wesentlichen, die Punkte, die mir dazu am Herzen liegen, habe ich dir gesagt.
Super. Ich danke dir sehr herzlich und ich freue mich, wenn wir nochmal über andere handchirurgische Themen sprechen dürfen. Vielen Dank, Joachim.
Bitte, gerne. Ja.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.